mal. Radio 1. Der schöne Morgen. Natürlich im Radio. Und im Videostream auf radio1.de. Mit Marco Seifert und Tom Böttcher.
Einen schönen guten Morgen, da sind wir.
Hallo.
In unserer Dachlounge begrüßen wir Spitzenpolitiker aller Parteien, die voraussichtlich im nächsten Bundestag vertreten sein werden. Grüne, Linkspartei und CDU waren schon da. Morgen kommt die AfD zu uns, heute Morgen nach 9 Uhr die FDP. Und jetzt ist die Spitzenkandidatin der Berliner SPD für den Bundestag bei uns.
Schönen guten Morgen, Eva Högel. Schön, dass Sie da sind. Wie sieht sonst so ein morgendlicher Ablauf im Hause Högel aus? Wann stehen Sie auf?
Also zurzeit sehr früh, also in der Regel um 6 und um 7 beginnt es dann mit der Frühverteilung oder 7.30 Uhr. Dann verteilen wir schon Infomaterial und versuchen die Bürgerinnen und Bürger anzusprechen.
Und die Bürgerinnen und Bürger sind richtig begeistert, wenn ihnen um 7 Uhr jemand das Gesicht von Martin Schulz ins Gesicht drückt?
Nee, da muss man Verständnis für haben. Die wollen nicht so viel reden, aber auf dem Weg zur Arbeit nehmen sie doch schon mal einen Zettel oder manche haben auch ein freundliches Lächeln drauf, weil ich sie alle anlache.
Der Kandidatencheck auf Radio 1. Heute mit
Eva Alexandra Ingrid Irmgard Anna Högel, geboren am 6. Januar 1969 in Osnabrück. 1987 tritt Högel in die SPD ein, in dem Jahr, in dem Matthias Rust mit einem einmotorigen Flugzeug auf dem Roten Platz in Moskau landet. Als Vertreterin des reformsozialistischen Juso-Flügels ist sie von 1991 bis 1995 stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD-Jugendorganisation. Seit 2009 ist Högel Mitglied des Deutschen Bundestages und will jetzt zum dritten Mal den Wahlkreis Berlin-Mitte für ihre Partei gewinnen.
Und dieser Beitrag war live eingespielt und sollte schon jemand hier sein, können Sie gerne applaudieren für unsere beiden tollen Live-Musiker und Sprecherinnen.
Simon Brauer, Kerstin Nemtschek, vielen Dank. Frau Högel, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, ich freue mich auch.
Wir wollen erstmal mit Ihnen eines der SPD-Kernthemen in diesem Wahlkampf besprechen. Das ist die soziale Gerechtigkeit unter dem Slogan Zeit für Gerechtigkeit.
Sehr gerne.
In Deutschland ist das so, jeder fünfte Arbeitnehmer arbeitet im Niedriglohnbereich und für rund 40% der Beschäftigten sind die realen Bruttolöhne heute niedriger als vor 20 Jahren. Sind Sie als Regierungspartei nicht dafür auch mitverantwortlich?
Wir müssen jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung angehen, dass es bessere Löhne gibt. Und das sagen wir nicht nur jetzt hier im Wahlkampf, sondern das ist tatsächlich der Auftrag. Wir haben den Mindestlohn eingeführt in dieser Legislaturperiode. Das war nicht Angela Merkel, sondern das war die SPD. Und jetzt geht's um gute Löhne. Dazu brauchen wir mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Gewerkschaften und einen richtigen Schluck aus der Pulle für gute Löhne.
Das hören wir natürlich gerne, aber viele Menschen müssen sich durchwursteln. Familien können sich trotz zweier Verdiener keine Extras leisten wie Urlaub oder manchmal sogar Kinobesuche. Die SPD regiert von den vergangenen 19 Jahren 15 Jahre in Deutschland. Wie peinlich ist Ihnen diese soziale Ungerechtigkeit, dass man dann im Wahlkampf wieder beklagt, die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander? Ist ja dann auch Ihr Werk mit.
Unsere wirtschaftliche und auch die Situation am Arbeitsmarkt hat sich ja gravierend verändert in den letzten Jahren. Wir haben ja jetzt deutlich mehr Beschäftigung. Das war erstmal die Kraftanstrengung, mehr Leute in Beschäftigung zu bringen. Und jetzt geht es darum, dass die Löhne auch besser sind. Erster Schritt, Mindestlohn. Zweiter Schritt, das muss jetzt in den nächsten Jahren kommen, bessere Löhne. Also es ist natürlich unangenehm, wenn man mitregiert. Das ist immer so, wenn man antritt für die Wahl.
Für die nächsten 4 Jahre wollen Sie nicht mitregieren, wenn
doch,
das so unangenehm ist, dieses
also
Mitregieren?
Nein. Ich wollte nur damit sagen, es ist so, Sie sind natürlich auch verantwortlich, wenn Sie mitregieren für Dinge, die nicht gut laufen. Und da müssen Sie deutlich machen, warum Sie es besser machen, wenn Sie dann eine andere Mehrheit haben.
Aber auch bei Ihnen ist das so, der schwarze Peter geht an die Union. Warum war dann die SPD nicht längst schon so konsequent und hat die Koalition aufgekündigt?
Also gucken Sie mal, wir haben uns am Anfang der Legislaturperiode verabredet, 4 Jahre zusammenzuarbeiten. Das ist bei uns in der Partei mit 75% der Mitglieder entschieden worden. Das müssen Sie dann auch durchziehen. Wir haben einen Koalitionsvertrag, in dem viel SPD-Politik drin stand. Und wenn Sie sich anschauen, wie schwierig das war, überhaupt den Mindestlohn zu vereinbaren, mit möglichst wenig Ausnahmen oder die Mietpreisbremse oder die Rentensachen, dann sehen Sie, dass das harte Arbeit war in der Koalition und das schmeißen Sie auch nicht einfach so weg.
Aber im Endeffekt hat diesen letzten Jahre hat die SPD geschwächt.
Deswegen wollen wir jetzt einen Politikwechsel, deswegen wollen wir jetzt stärkste Partei werden, damit wir mit anderen Mehrheiten, mit anderen Inhalten für mehr soziale Gerechtigkeit im Bundestag Entscheidungen treffen können.
Und Sie sind ja so knapp dran, stärkste Kraft zu werden.
Naja, wir haben noch ein paar Tage und wir gucken mal. Eine Wahl ist eine Wahl und die letzten Wahlen sind tatsächlich immer sehr knapp ausgegangen und am Ende auch nochmal überraschend gewesen. Ich hoffe, dass es für die SPD ein deutlich besseres Ergebnis gibt, als die Umfragen jetzt prognostizieren.
Auf einem Wahlplakat von Ihnen steht, wer als Frau 100% leistet, darf nicht 21% weniger verdienen. Es arbeiten immer noch mehr Frauen in schlechter bezahlten Berufen wie in der Pflege oder im Kindergarten oder in Teilzeit. Das können Sie doch nicht ändern.
Das müssen wir aber ändern, denn das ist ja auch ein Riesenskandal, dass im 21. Jahrhundert Frauen 21% weniger kriegen. Und das ist ja ein Durchschnittswert. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die sozialen Berufe so schlecht bezahlt sind. Deswegen wollen wir eine konzertierte Aktion starten. Alle Berufe, die mit Menschen zu tun haben, sind ja krass schlechter bezahlt als Berufe, die beispielsweise mit Technik oder mit Innovation zu tun haben. Deswegen müssen wir die sozialen Berufe aufwerten.
Aber wo kommt das Geld her dafür?
Naja, also Geld genug gibt's doch in unserem Land. Wolfgang Schäuble, der Bundesfinanzminister, hockt auf 30 Milliarden Euro. Die wollen wir investieren in Schulen, in Bildung, in Pflege, in Infrastruktur.
Was heißt denn das? Aber ich möchte es dann schon konkret wissen.
Ja, bitte.
Also die Pflege ist ja nur so ein großes Thema. Also bekommen ab, wenn die SPD regieren sollte, die Pflegekräfte ab jetzt 10% mehr Gehalt. Werden so und so viele Pflegekräfte eingestellt, die ja auch erst ausgebildet werden müssen. Wie soll das gehen?
Martin Schulz hat das gestern in der Wahlarena ja gesagt, dass es darum geht, in der Pflege die Kräfte besser zu bezahlen, außerdem genügend Kräfte zu finden. Wir haben gerade einen eklatanten Fachkräftemangel in der Pflege und trotzdem muss das alles bezahlbar bleiben. Ja, also das müssen die Leute ja auch, irgendwoher muss das Geld tatsächlich kommen. Deswegen möchte ich einen Teil dieser Gelder, die wir haben im Bundeshaushalt, die möchten wir in die sozialen Berufe investieren. Und dazu gehört auch die Pflege.
Aber
da gibt es im Übrigen einen Mindestlohn
in der Pflege. Der Schulz hat sich auch ein bisschen um die Antwort gestern gedrückt, ob es denn Steuersenkungen für Menschen in diesen Berufen zum Beispiel geben soll, laut SPD.
Aha, unser Steuerkonzept sagt aber ganz deutlich, dass wir die unteren und mittleren Einkommen im unteren Bereich, dass wir die entlasten wollen, sowohl bei den Steuern als auch bei den Sozialbeträgen. Das ist das SPD-Steuerkonzept und das betrifft natürlich dann auch Personen, die in den sozialen Berufen, die schlechter bezahlt sind, arbeiten.
Wer gestern die Wahlarena gesehen hat, dem ist aufgefallen, dass Martin Schulz immer, wenn irgendjemand sagte, wo er herkommt, sagte er, ja, das kenne ich, da war ich auch schon. Mhm. Können Sie ihm das mal sagen, dass das irgendwie unangenehm ist?
Ich habe das gestern nicht gesehen, aber mir ist das erzählt worden. Es muss ihm jemand anders sagen, dass das unangenehm ist. Müssen Sie übernehmen, das mache ich nicht.
Marco! Ja, wir konfrontieren Eva Högel von der SPD gleich mit Forderungen der Konkurrenzparteien, dann kann sie sich dazu positionieren.
Sie freut sich jetzt auf Forderungen der Konkurrenzparteien im Wahlkampf.
Sie muss sich freuen.
Ja. Und hat nach jeder Forderung dann maximal 30 Sekunden Zeit zu reagieren. Wir beginnen mit einer Forderung zum Thema Rente. Die Linke schreibt in ihrem Wahlprogramm, niemand darf im Alter arm sein und fordert eine solidarische Mindestrente von 1.050 Euro netto im Monat. Außerdem soll mit 60 Jahren in Rente gehen können, wer 40 Jahre Beiträge gezahlt hat. Und jetzt Sie.
Ihre 30 Sekunden.
Es ist absolut richtig, dass niemand im Alter arm sein soll. Und das ist tatsächlich ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Die SPD hat ein anderes Konzept. Wir nennen das Solidarrente. Wir wollen einen Aufschlag geben auf die Renten, die nicht reichen, um den Lebensstandard zu sichern. Und wir haben ein ausgefeiltes Rentenkonzept, das Andrea Nahles erarbeitet hat. Und das ist besser als das Konzept der Linken.
Ja, nicht mal die 30 Sekunden gebraucht. Forderung 2, es geht um die Bundeswehr. Die Union sagt, sie hält sich an die Verabredung beim NATO-Gipfel 2014 in Wales und will die Verteidigungsausgaben bis 2024 schrittweise Richtung 2% des Bruttoinlandsproduktes erhöhen. Hier sind Ihre 30 Sekunden, Frau Högel.
Das geht um 30 Milliarden Euro und wir als SPD sagen, die sind besser investiert in Bildung, in Schulen, in Universitäten oder auch in Infrastruktur oder in soziale Gerechtigkeit als in Verteidigung. Und deswegen wollen wir diese 30 Milliarden anders investieren.
Aber damit steigt die SPD aus der NATO aus?
Nein, wir wollen nicht aus der NATO aussteigen und natürlich muss die Bundeswehr auch auskömmlich finanziert werden, aber konkret dieses 2%-Ziel, das ist definitiv zu viel.
Und das kann man so international durchsetzen, dass man sagt, ihr alle macht 2%, wir dann aber dann lieber doch nicht.
Das muss man natürlich verhandeln und die 2% müssen ja auch nicht unbedingt die 30 Milliarden sein. Man kann schrittweise aufstocken, aber wir sagen jetzt erstmal, Priorität hat Bildung.
Forderung Nummer 3 kommt zum Thema Zuwanderung. Die AfD will laut Wahlprogramm sofort die deutschen Grenzen schließen. Dem Arbeitskräftemangel will sie statt mit Zuwanderung mit bevölkerungs- und familienpolitischen Maßnahmen entgegentreten. Stichwort Deutsche machen wir selber. Jetzt Sie.
Das ist großer Blödsinn und das ist auch zynisch und mir stockt der Atem, wenn ich diese Forderung höre. Erstens kann man die Grenzen nicht so sichern, wie die AfD sich das vorstellt. Die will ja auf Kinder schießen oder Wasserwerfer da einsetzen. Also die Grenzen müssen natürlich sicher sein, aber trotzdem müssen Menschen auch zu uns kommen können. Und außerdem brauchen wir Zuwanderung und das bereichert unser Land und das brauchen wir auch für unsere Infrastruktur.
Das klingt dann immer sympathisch. Gestern wurde gemeldet, dass die Zahl der Asylverfahren an den Verwaltungsgerichten stark zunimmt, mhm, weil 2 von 3 Abgelehnten gegen den Bescheid klagen. Mhm. Es läuft gerade im Asylverfahren läuft unfassbar viel schief in diesem Land. Mhm. Und auch da ist die SPD ja mitverantwortlich.
Ja, da sind wir mitverantwortlich. Aber ich kann jetzt ganz deutlich mal sagen, dass wir von Anfang an gesagt haben, die Menschen müssen schnell eine Entscheidung haben, ob sie bleiben können dürfen oder ob sie das Land wieder verlassen müssen. Da haben wir beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge viel Nachholbedarf gehabt. Da hat sich der Bundesinnenminister de Maizière auch lang gesträubt, da mehr Personal aufzustocken und die Verfahren zu verkürzen. Jetzt klappt das langsam, aber diese Bescheide, die da unzureichend sind oder beim Verwaltungsgericht landen, die sind tatsächlich, die stammen aus dieser Hochzeit und die sind zum Teil auch fehlerhaft. Deswegen ist es gut, dass es jetzt bei den Verwaltungsgerichten landet, aber da herrscht auch Personalmangel, deswegen muss da auch Personal aufgestockt werden.
Was die Asyl- und Flüchtlingspolitik betrifft, ich glaube, die AfD hat auch deswegen so einen Zulauf, weil da hier teilweise heilloses Chaos herrscht. Wir haben diese Gruppe von mehr als 50 Menschen, die hier unter menschenunwürdigen Bedingungen hergeschleust wurden. Dann hat man den einen Schleuser verhaftet, hat die Flüchtlinge abgeliefert und jetzt guckt man in das Heim, in dem sie waren und ups, weg sind sie. Da drehen doch Menschen irgendwann durch, wenn die denken, da gibt es keine Struktur, keine Ordnung.
Was es nicht geben darf, ist, dass Menschen zu uns kommen und wir wissen nicht, wer sie sind und was sie wollen. Denn wir wollen ja Menschen Schutz und Sicherheit geben. Genau das gibt es, aber ich sage trotzdem, das darf es nicht geben. Deswegen muss die Identität festgestellt werden und da muss es ein schnelles Verfahren geben. Die Person darf bleiben oder sie muss das Land wieder verlassen. Und Angela Merkel, ich sage das mal so deutlich, wir sind im Wahlkampf, die hat sich das sehr leicht gemacht. Ich unterschreibe das auch, dass sie gesagt hat, wir schaffen das. Wir schaffen ganz viel in diesem Land. Aber sie hat hinterher die ganzen Aufgaben, nämlich Integration, die Verfahren zu machen, wo bleiben die Menschen, wie werden sie untergebracht, das hat sie den Freiwilligen und den Kommunen überlassen. Und das war ein ziemlich schlanker Fuß, der da auf Bundesebene gemacht wurde. Und deswegen müssen wir jetzt gemeinsam eine Kraftanstrengung schaffen, Identität klären, Verfahren sauber führen, Personen, die nicht bleiben dürfen, zurückführen und alle anderen gut integrieren.
Auch heute Morgen freuen wir uns natürlich, wenn Sie die Chance nutzen, uns hier in der Radio 1 Dachlounge zu besuchen. Auch heute Morgen sind schon wieder Hörerinnen und Hörer da, die wir jetzt an dieser Stelle mal begrüßen und die vielleicht auch alle Radiohörer mal begrüßen könnten. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio 1 in der Dachlounge.
Morgen. Ja, ein bisschen müde klingt's, aber ja, immerhin. Ja.
Schön, dass Sie da sind. Eva Högel von der SPD ist auch da und wir haben, wie versprochen, Hörerfragen für Sie. Wir starten gleich mal mit der ersten.
Also, mein Name ist Horst, ich komme aus Stuttgart und habe eine Frage an die SPD, warum sie sich bei der letzten Wahl nicht getraut haben, eine Rot-Rot-Grün-Koalition mal wenigstens zu versuchen.
Ja, warum haben Sie es nicht getraut, mal eine Rot-Rot-Grüne Koalition zu versuchen?
Weil wir nicht gegen genügend Stimmen für eine Mehrheit zusammengebracht haben. Das wäre nur eine Handvoll gewesen. Ich habe jetzt die exakte Zahl
aber
nicht parat.
Aber es hätte gereicht.
Es hätte gereicht. Wir haben das ja gesehen. Das war ja auch Thema in den letzten 4 Jahren immer wieder. Wir hätten theoretisch oder auch praktisch eine rot-rot-grüne Mehrheit gehabt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es jetzt reicht. Das sage ich von ganzem Herzen. Es wäre gut, wenn wir einen Politikwechsel hinkriegen und Rot-Rot-Grün wäre tatsächlich mal ein echtes Kontrastprogramm für mehr soziale Gerechtigkeit.
Aber warum fällt es der SPD so schwer, sich klar dazu zu positionieren, zu äußern? Frau Merkel verlangt ja auch Klarheit von der SPD.
Ach, wir brauchen ja erstmal ein vernünftiges Wahlergebnis. Also jetzt vor der Wahl, auch wenige Tage davor zu spekulieren, dieses ist möglich, das ist möglich und so weiter, das führt ja erstmal zu nichts.
Aber ich möchte doch wissen, wenn ich die SPD wähle, ob ich eine Bundesfinanzministerin Sarah Wagenknecht bekomme.
Naja, also das ist ja dann hinterher alles Verhandlungssache, auch wer von welcher Partei in welchen Positionen landet. Erstmal brauchen wir eine starke SPD, sonst gibt es keinen Politikwechsel.
Dann haben wir hier die nächste Frage.
Ja, hallo, ich bin Heiko aus Mitte und ich würde gerne wissen, wie hinsichtlich der aktuellen und sich verschärfenden Wohnungsmarktsituation sich die SPD noch etwas ausgedacht hat, auf Bundesebene die Mietpreisbremse noch zu verschärfen.
Mietpreisbremse.
Ja, das Thema Miete ist das Top-Thema. Das begegnet mir von morgens bis abends in allen Teilen meines Wahlkreises und auch darüber hinaus in Berlin. Und die guten Ideen der SPD liegen auf dem Schreibtisch der Bundeskanzlerin. Wir haben nämlich noch einen wunderbaren Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, voll mit guten SPD-Ideen. Und die Bundeskanzlerin hat das gestoppt und sah sich nicht in der Lage, noch weitere Verbesserungen für Mieterinnen und Mieter auf den Weg zu bringen.
Aber warum ist die SPD so machtlos und lässt es liegen auf dem Schreibtisch?
Weil wir 25% Prozent hatten und CDU, CSU 42%. Und wir haben gekämpft wie die Löwen und Löwinnen. Und ich ganz persönlich habe mitgearbeitet an Mietpreisbremse. Und wir wollten noch Mietspiegel rechtssicher machen, die Modernisierungskosten eindämmen. Wir wollen das Wirtschaftsstrafrecht nochmal wieder verschärfen, damit auch Mietwucher bestraft werden kann. Also wir haben wirklich viele Dinge auf den Weg gebracht, aber konnten das nicht so durchsetzen, weil die CDU Politik für Investoren und Vermieter macht.
Exakt auf demselben Sessel, auf dem Sie sitzen, hat gestern die grünen Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt gesessen und die hat auch eine Frage an Sie.
Sehr geehrte liebe Eva, du sitzt hier auch so ganz früh wie ich und meine Frage zum Aufwachen ist, Große Koalition, was war eigentlich das Schrecklichste daran in den letzten 4 Jahren und was wollt ihr auf gar keinen Fall wieder und was willst du auf gar keinen Fall wieder und deswegen macht ihr es bestimmt auch nicht nochmal, oder?
Ja, das ist hübsch. Mal gucken, ob sie schwarz-grün macht. Also, das Schrecklichste an der Großen Koalition war die Debatte nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz, nach dem fürchterlichen Anschlag. Da haben nämlich Kollegen aus der CDU, CSU gesagt, das ist das Ergebnis, weil die SPD nicht bereit war, mit uns schärfere Sicherheitsgesetze zu verabschieden, sondern immer Bürgerrechte und Grundrechte auch ins Feld führt. Und das Ergebnis können Sie sich hier auf dem Breitscheidplatz angucken. Das hat mir den Atem stocken lassen. Und das ist bis heute einer der fürchterlichsten Momente in der Großen Koalition. Nicht nur deshalb, auch aus vielen anderen Gründen sage ich, raus aus der Großen Koalition.
Das sagen Sie jetzt und am Ende bekommen wir Sie doch wieder. Das schließen Sie jetzt hier nicht explizit aus, richtig?
Das haben jetzt 60 Millionen Wählerinnen und Wähler in der Hand.
Schließen Sie denn jetzt hier eine...
Ach, ich schließe hier gar nichts aus. Ich werde ja eh immer missverstanden, wenn ich irgendwas ausschließe oder irgendwas favorisiere. Habe mich ja schon ziemlich aus dem Fenster gelehnt, eben mit Rot-Rot-Grün. Also ich schließe gar nichts aus und wir machen das auch wieder so wie letztes Mal. Darüber entscheiden die Mitglieder der SPD und es hängt vom Wahlergebnis ab.
Wenn wir jetzt das Ende des Satzes abschneiden und sagen, Sie hätten gesagt, wir machen das wieder so wie letztes Mal...
Damit meine ich, dass die Mitglieder der SPD darüber abstimmen. Ausrufezeichen.
Die Berliner Spitzenkandidatin der SPD ist heute bei uns auf der Radio 1 Dachlounge. Und ich weiß gar nicht, ob Sie immer diese ganzen Spielchen machen, die man mag, die man im Wahlkampf machen muss. Also mögen Sie sowas wie Halbsätze vervollständigen?
Na klar.
Was sollen Sie jetzt auch sagen? Genau. Dann kommt hier Ihr erster Halbsatz. Eine neue große Koalition nach der Wahl ist für mich...
Keine gute Alternative.
Ein rot-rot-grünes Bündnis scheitert an.
Nee, scheitert nicht. Braucht ein entsprechendes Wahlergebnis und eine starke SPD.
Also Sie haben das vorhin ja schon mal gesagt. Ich gucke in das Parteiprogramm der Linkspartei und ich sehe mehrere Dinge, an denen es scheitern könnte. Sie nicht?
Das ist ja dann alles Verhandlungssache. Das sehe ich auch bei den anderen Parteien. Das sehe ich auch bei CDU, CSU und sogar bei den Grünen. Dinge, über die man dann sprechen muss. Und dann kommt es darauf an, wer sich durchsetzt.
Zu einer deutschen Leitkultur gehört für mich...
Ich lehne den Begriff der Leitkultur ab. Wir brauchen ein neues Leitbild auf der Basis unseres wunderbaren Grundgesetzes.
Zu einem deutschen Leitbild gehört für mich...
Ein gutes Zusammenleben zwischen denjenigen, die neu dazukommen und die schon lange hier leben und zwischen Männern und Frauen, großen, kleinen, dicken, dünnen. Also der soziale Zusammenhalt ist ganz entscheidend.
Opposition kann für meine SPD gut sein, weil...
Ach, Opposition ist schwierig, aber ich versuche jetzt mal krampfhaft irgendwas Positives rauszuziehen, vielleicht, weil man sich dann wieder sammeln und neu aufstellen kann.
Wenn Martin Schulz am Sonntag nicht Bundeskanzler wird, dann ist er in den nächsten 4 Jahren...
Das weiß ich nicht. Das entscheidet das Wahlergebnis. Auf jeden Fall erstmal weiter unser Parteivorsitzender.
Ich habe eine Karikatur gesehen, da hielt er eine Rede und daneben saß Angela Merkel, guckte etwas grimmig und sagte sowas wie ganz schön mutig für meinen zukünftigen Landwirtschaftsminister. Ist das eine Vorstellung?
Weiß ich nicht. Kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Er ist ja ein Europapolitiker und er wird sicherlich mehr Verantwortung übernehmen wollen als Landwirtschaft. Wobei ich das Thema jetzt nicht kleinreden will. Bitte nicht missverstehen.
Die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sollten...
Oh, Martin Schulz sagt, ausgesetzt werden. Ja, solange Erdogan die Türkei abgebrochen, genau, solange Erdogan die Türkei auf einen Weg führt, der kein guter ist. Aber das muss in Europa gemeinsam entschieden werden. Also ich schließe mich Martin Schulz an.
Der Flughafen Tegel muss nicht geschlossen werden, weil...
Weil das eine wunderbare... Nein, muss geschlossen werden, Entschuldigung. Oh, ich habe jetzt diese Halbsätze, oh je. Nein, muss geschlossen werden, Ausrufezeichen. Nein, bitte.
Nein, natürlich nicht.
Ausrufezeichen muss geschlossen werden, sobald BER am Netz ist.
Aber er liegt vielen Berlinerinnen und Berlinern am Herzen und der andere ist schon zu klein, könnte man ihn nicht offen lassen.
Nein, er muss geschlossen werden. Der andere wird wunderbar und da werden alle mit zufrieden sein. Natürlich hängen wir Berlinerinnen und Berliner an Tegel. Wer wird das verneinen? Aber die Fläche brauchen wir für Wohnungen, für Wirtschaft und Wissenschaft.
Eva Högel, wir erwarten heute noch Besuch von Christoph Meyer von der FDP, später bei uns. Ab 9 Uhr wird
daher
er hier
auch
sein.
Die Frage, ist er ein Tegelretter, wie Sie dem Plakat entnehmen?
Ja. Ihre Frage, anderes steht ja auch nicht drauf, steht nur Tegelretter drauf.
Ihre Frage, wenn Sie ihn vielleicht begrüßen würden mit Hallo Herr Meyer oder Hallo Christoph.
Einen schönen guten Morgen, lieber Herr Meyer. Wir sind nämlich noch beim Sie. Ich habe eine Frage an Sie. Und zwar, haben Sie eigentlich auch irgendein Programm, irgendeine Vorstellung von der Zukunft Deutschlands, die über Christian Lindner und über Tegel hinausgeht?
Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, ja. Ob Sie sie wählen oder nicht, bleibt Ihnen überlassen. Aber vielleicht einen kleinen Applaus für Eva Högel. Vielen, vielen Dank,
Dankeschön,
dass Sie da waren.
Dankeschön.
Und was ist jetzt Ihr nächster Wahlkampftermin? Welches ist es?
Ach, wunderbar. Ich gehe zum OSZ, Oberstufenzentrum Banken und Versicherung in Moabit. Da war ich neulich schon. Die haben so viele Schülerinnen und Schüler, deswegen machen die mehrere Veranstaltungen. Und da wird mit den Schülerinnen und Schülern sehr munter diskutiert. Ich freue mich drauf.
Schönen Tag noch.
Gute Weihnachten. Genau, danke sehr. Tschüss.